Ich war vergangenen Freitag mit meinen Kindern aus der Schule. Also ich bin Lehrer und von daher absolut in meinem Habitat. Vom Tag her passt nicht ganz, aber wie gesagt, da vorne stehen und was reden und die Leute hören mir aufmerksam 50 Minuten zu und erst wenn der Lehrer den Unterricht dann beendet, dann ist er wirklich aus. Also das mag ich. Von daher vielen herzlichen Dank. Ich war, wie gesagt, im Floridsdorfer Bad schwimmen und ein Kind hat mir dann in der Umkleidekabine offenbart, es hat sein Schwimmhosel vergessen. So, jetzt hatten wir folgende Möglichkeit, entweder schwimmt mit der Unterhose oder mit einer zweiten Badehose von mir. Wir waren nicht ganz dieselbe Größe, aber er hat dann doch die meinige Hose vorgezogen. Und hat dann wirklich alles versucht, um irgendwie mit dieser Hose dann halt sämtliche Sachen zu bedecken. Hat irgendwie auch geklappt, also zumindest habe ich nichts von der Kollegin gehört, mit der er dann geschwommen ist. Ich hatte dann allerdings am Abend ein veritables Problem. Ich war mit Leuten aus dem Bund evangelikaler Gemeinden unterwegs in einem Hotel, wo wir uns unterhalten haben über die Zukunft des Bundes und über Gemeindegründung und über Evangelisation. Und nach getaner Arbeit möchte man dann eben dann im Wellnessbereich sich entsprechend entspannen. Und ich habe gedacht, okay, ich habe eh meine Badehose dabei, war auch noch leicht feucht vom Chlorwasser von Floridsdorf. Und ich merke, ich komme da nicht mehr rein. Natürlich hat der Bursche da Vollgas zugezogen, was das Zeug herhält, Knöpfe reingemacht ohne Ende. Und ich hatte da echt ein veritables Problem. Was mache ich jetzt? Und eben über Knöpfe, über Konflikte, über Knoten, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen soll es heute ein bisschen gehen. Ja, ich war ja schon mit zarten 7 Jahren, war mir Mistelbach schon ein Begriff, auch als in der entfernten Peripherie der Oststeiermark aufwachsendes Landei. Wahrlich ein starker Begriff, nämlich in Ermangelung an eines TV-Empfangsgeräts, das meine Eltern als typische Vertreter der 70er Jahre dann halt verweigert haben, habe ich halt Musik gehört und eben die Musik der Eltern, das war eine Musikkassette, also eine MC, für die, die sich da noch erinnern können an diese Relikte, und zwar MC, da ist drauf gestanden Liebe, Tod und Teufel von der damals überaus angesagten Musikkombo Erste Allgemeine Verunsicherung. Ich habe das rauf und runter gehört, habe damals nicht viele Möglichkeiten gehabt, war ja nichts da nach dem Krieg. Ja. Und ein Lied hat es mir damals angetan gehabt, und zwar hat es so begonnen, ich bin eine Mischung, die ist ziemlich lecker, aus Albert Einstein und... Und ich brauche ja gar nicht weiter. Und da heißt es wirklich, das Lied heißt An der Copacabana und in dieser überaus gelungenen Persiflage an die damals in den späten 80ern auf ihren Höhepunkt zusteuernde Bodybuilding-Hype kommt dann die herrliche Bezirksmetropole Mistelbach an der Zeier in dem lyrischen Meisterwerk eine ganz besondere Referenz. Da heißt nämlich An der Copacabana und am Wörthersee starke Männer sind längst passé, nur am Schotterteich von Mistelbach wird vielleicht noch die Christel schwach, wenn Marmorstein und Eisen schmilzt, wenn du aus deinem Anzug willst. Ja, so also mit 7 Jahren schon Mistelbach ein Begriff. Ich habe voran schon anklingen lassen, ich bin Lehrer von Beruf, das heißt Feind, Bild und Vorbild in Personalunion und ich versuche zumindest Letzteres ein bisschen dahingehend zu unterstreichen, dass ich zumindest was Klimafragen und Klimaschutz anbelangt mit gutem Beispiel vorangehe und deswegen mit dem Fahrrad unterwegs bin. Also bin begeisterter Radfahrer. Die kürzeste Route von der Seestadt aber in meine Schule ist durch ein wichtiges Nadelöhr der Donaustadt, die Erzherzog-Karl-Straße. Und ich teile mir diese 2 Fahrstreifen mit sämtlichen anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmern, die auch um 7:45 relativ gehetzt sich oftmals von, keine Ahnung, Groß-Enzersdorf dann bis zum Donauzentrum die 10 Kilometer durchstauen und für diesen Weg oftmals fast eine Stunde brauchen. Wenn dann also irgendein Wahnsinniger mit weißem Sturzhelm da mit seinem Rennrad sich vorbeizwickt, kann es dann schon mal heißen, und ich entschuldige den Ausdruck, das heißt,
vor am Radlweg.
Das ist noch die Gottesdienstvariante. Nachdem ich aber weiß, dass Herr Mistelbach eine progressive Gemeinde ist, kann ich auch möglichst nah berichten, wie sie es wirklich zugetragen hat. Also es kommt schon mal vor, das heißt Schleichti und dann auch mit du O-Loch. Ja? Rüde Beschimpfungen, Fachausdrücke aus diesen Wortfeldern, die mich immer wieder so alle 2 bis 3 Wochen ereilen, ja, erhellen so ein bisschen so meinen sonst eher eintönigen Radausflug von der Schule nach Hause oder von zu Hause in die Schule. Und jetzt Frage an euch, Hand aufs Herz. Wer von euch ist schon mal von einem anderen Verkehrsteilnehmenden recht rustikal auf ein vermeintliches Fehlverhalten seinerseits aufmerksam geworden, gemacht worden? Also dritte Person, perfekt, indikativ, passiv. Also wer ist schon mal aufmerksam gemacht worden? Also ich, wie gesagt. Okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, jetzt wird wirklich reinschauen. So. Wer von euch hat schon mal einen anderen Verkehrsteilnehmer auf wenig charmante Weise auf potenziell inkorrektes Verhalten im Straßenverkehr aus hingewiesen? Dritte Person, perfekt, indikativ, aktiv. Okay, ich sag's eh nicht weiter. Ja, ja, es ist nun mal so, immer wieder kommen Dinge aus dem Alltag, die uns wirklich ja, so einen Knoten bescheren, wo wir denken, jetzt platzt mir gleich der Kragen. Eine deutsche Comedian hat das in einem ja, recht interessanten Selbstversuch hier versucht einmal filmisch darzustellen und ich weiß, es kommen jetzt wieder möglicherweise der ein oder andere Ausdruck vor, der sonst ja hier in diesen heiligen Hallen niemals fallen würde, außer Montag bis Freitag, aber da auch nur ganz, ganz selten, aber ich mute euch das mal zu und wie gesagt, es kommt ja nur bei den Deutschen vor.
Ja, das kann man dann später rausschneiden. Ich habe nur gedacht, vielleicht, um das eine oder andere vielleicht ein bisschen dazu darzustellen. Wie gesagt, das kommt nur bei den anderen vor. Wir selber haben uns ja definitiv immer im Griff. Und das ist ja auch deswegen auch mein Aufruf für all diejenigen, die die Ruhe in Person sind, nie in irgendeiner Art und Weise Wörter verwenden, die man in das Wortfeld Beschimpfungen, Beleidigungen, untergriffige Ausdrücke kategorisieren könnte. Für diejenigen darf ich sagen, ihr habt jetzt da knapp 25 Minuten Zeit, euch zu entspannen und zurückzulegen. Lehnen für alle diejenigen, die sich dann irgendwann einmal ertappt haben, dass sie im Miteinander mit anderen Persönlichkeiten sich immer wieder gedacht haben, ich glaube, ich habe da einen Knoten und der könnte gleich mal platzen oder wie hier immer wieder so in zwischenmenschlicher Interaktion mit anderen Verkehrsteilnehmenden sich vielleicht da schwer tun. Ich glaube, wir haben hier ja eine ganz eine gute Möglichkeit, hier hineinzuschauen in einen absoluten Bestseller. Ich muss jetzt nur schauen, wo denn meine Predigt jetzt auf einmal hingekommen ist. Die war doch gerade noch da. Ja, naja, man kann eh nichts anderes machen. Ja. Also das, naja, dann halt nicht.
Ich wärme mich schon mal auf.
Das Schöne an der Bibel ist, dass es manchmal so knallhart direkt ins Leben reinspricht. Direkt uns abholt bei unseren Sorgen, Ängsten, Nöten und Dingen, die uns beschäftigen, auch im Umgang mit Konflikten. Und ich habe sie ganz besonders cool gefunden, als ich die Anfrage bekommen habe, da hier in Mistelbach die Predigt zu halten, war die Frage, na, willst du einfach eine Predigt aufwärmen, die du schon mal gehalten hast, oder willst du eine neue machen? Ich denke mir, naja, ich möchte mich schon wieder herausfordern lassen, was macht ihr gerade? Ja, 1. Petrus 3, das ist was Schluck. Ja? Weil bei 1. Petrus 3, da kommen natürlich sofort die Stelle mit, die Frau soll sich unterordnen und ja nicht großartig auf hübsch und so weiter. Aber er hat Nana eh ab Vers 8. Da bin ich meinem Namensvetter sehr dankbar, dass du das auf sehr charmante Art und Weise, glaube ich, für die Gemeinde sehr zufriedenstellend gelöst hast. Und ich darf da jetzt anknüpfen und direkt auch einsteigen. Und zwar, wenn dir so etwas begegnen sollte, dann mag ich dir 1. Petrusbrief, Kapitel 8, die Verse, Kapitel 3, danke, die Verse 8 bis 12 ans Herz legen. Da heißt nämlich, schließlich sage ich euch allen, seid euch in der gleichen Gesinnung einig, habt Mitgefühl füreinander und begegnet euch in geschwisterlicher Liebe. Seid barmherzig und demütig, vergeltet Böses nicht mit Bösen und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern gegnet gute, segnende Worte. Denn Gott hat euch berufen, ein Segen zu sein. Denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge. Kein böses Wort und keine Lüge verlasse seinen Mund. Er wende sich vom Bösen ab und tue das Gute und mühe sich um Frieden. Denn der Herr hat die Gerechten im Blick und für ihre Bitten ein offenes Ohr. Doch wer Böses tut, hat ihn immer gegen sich. Ihr wisst es natürlich, aber ich sage es trotzdem noch einmal ganz kurz, wenn man sich so einen Bibeltext anschaut, ist es immer gut zu schauen, was steht davor, was steht danach, in welchem Kontext stehen diese Verse. Ihr seid ja schon längere Zeit unterwegs im 1. Petrusbrief, vielleicht für Leute, die heute zum ersten Mal da sind oder sich das eben später dann im Internet anhören, ein ganz kurzes Framing. Also der Brief ist geschrieben von Petrus, ursprünglich Simon, später dann eben von Jesus den Namen bekommen, Kephas, also Fels, beziehungsweise auf Griechisch eben Petrus, bezeichnet sich selbst am Ende seines Briefes als Mitälteste und Zeuge, ganz spannend hier auf Griechisch, Martyrios, da leiten wir auch eben das Wort Märtyrer ab, also Zeuge hat auch für uns immer etwas auch mit Leiden zu tun. Und genau dieses Leiden, das Jesus vorgemacht und vorgezeigt hat, auch später den Petrus dann ereilen wird, das ist jetzt gerade auch Thema für die Gläubigen in der damaligen Welt. Silvanus ist ein enger Mitarbeiter und wahrscheinlich deswegen verantwortlich, dass ein Typ, der jetzt nicht megamäßig hoch gebildet war als Fischer, dann doch relativ geschliffenes Griechisch da hier überliefert bekommen hat. Die Autorenschaft wird nahezu von allen namhaften Vertretern der Patristik, also sind die Kirchenväter des 2. und 3. Jahrhunderts, bezeugt, ob das Polycarp, Clemens von Alexandria, Irenaeus, Tertullian oder Origenes sind, alle sagen, ja, das ist wirklich auch von Petrus geschrieben. Deswegen ist auch der Abfassungszeitraum mit ca. 60, 65 nach Christus ziemlich gesichert. Und da haben wir eben einen der Kaiser, den wir uns nebst vielleicht Augustus und Julius Caesar aus dem Asterix-Heftel auch alle merken, der Kaiser Nero als letzter Vertreter der jüdisch-klaudischen Dynastie ist auf dem Thron. Und wir wissen, ein bisschen muss man sagen, der war nicht ganz daheim. Ja, oder der war nicht die hellste Kerze auf der Torte oder der Licht ist bei ihm nicht ganz aufgefahren oder wie auch immer man da jetzt sagen will. Also es war zumindest so, dass eine gewisse Form von Schizophrenie oder vielleicht auch manische Depression oder was auch immer es war, auf jeden Fall war es für die Christinnen und Christen damals wirklich eine schwierige Zeit. Die beginnenden ersten Christenverfolgungen, Aufstände in Judäa, dann eben auch der Brand von Rom und sehr oft haben Christen als Sündenböcke hier herhalten müssen und nicht selten auch nicht nur diffamiert und benachteiligt worden, sondern eben auch eingesperrt worden und dann in den Arenen zur Belustigung des Pöbels ja, umgekommen, entweder den Tieren zum Fraß vorgeworfen oder eben bei diversen Schaukämpfen dann abgeschlachtet worden. Als Abfassungsort nennt Petrus interessanterweise sehr kryptisch das Wort Babylon, möglicherweise auch als Codewort für die Insider, okay, er ist da in Rom, möglicherweise auch, dass er damit eben die Leute, die den Brief lesen, nicht noch mehr in Gefahr bringt. So viel einfach mal ganz grob zur Spielwiese. 1. Petrusbrief, beginnende Verfolgung. Also die Leute, die das lesen, haben wirklich Leid, die haben wirklich Konflikte, die haben nicht nur das Problem, dass sie nicht in die Badehose reinkommen, sondern wirklich das Problem, dass sie nicht nur gewisse Jobs nicht machen dürfen, sondern dass sie auch um Leib und Leben aufpassen müssen. Und genau diesen Leuten sagt er nicht nur zuerst was zum Thema, wie soll man sich im Haus verhalten, sondern er sagt, hey Leute, im Übrigen schließlich, zum Schluss, schlussendlich, letzten Endes sage ich euch allen, seid euch in der gleichen Gesinnung einig, habt Mitgefühl füreinander, begegnet euch in geschwisterlicher Liebe. Seid barmherzig und demütig, vergeltet Böses nicht mit Bösen und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern entgegnet gute, segnende Worte, denn Gott hat euch berufen, ein Segen zu sein. Schließlich, eben vorangehend, die Verse 1 bis 7, da gibt es die Anweisungen an christliche Frauen bzw. Sklaven, die möglicherweise einen noch nicht gläubigen Ehemann oder Herrn zu Hause haben und dann vielleicht Dinge tun, die dem Mann nicht gefallen oder dem Herrn. Nämlich eben nicht den Hausgötzen anbeten oder in den Tempel gehen und Opfergaben darbringen, sondern eben Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland anbeten. Und das war dann oftmals ein Affront. Und da meint er eben, der Petrus, ganz bewusst, hey, und jetzt stellt euch trotz alledem darunter. Seid barmherzig und demütig. Das ist natürlich ein riesengroßer Kulturkampf, vor allem dann, wenn in der damaligen sehr stark patriarchal geprägten Gesellschaft natürlich der Mann das unbestrittene Oberhaupt war, bis hin zu, ja, wenn es mal nicht passt und der Sohn einfach komplett durch ist, dann wieder abfiletiert. Und das ist noch schön gesprochen. Also dann vertreibe ihn einfach oder verkaufe ihn oder mach sonst was mit ihm. Also es war damals wirklich nicht so wie heute, dass man sagt, man hat Kinderrechte und so weiter, sondern eher sehr wild. Und da sagt er eben auch, seid ein Segen, segnet einander. Vom lateinischen Signum, Abzeichen, Zeichen oder Kennzeichen, beziehungsweise kennen wir das vielleicht auch aus dem lateinischen Benedizere, also bene ist gut und dizere ist sagen, was nichts anderes heißt wie, du bist dazu berufen, dazu auserkoren, Gutes zu sagen, Gutes in das Leben, in andere hineinzusprechen, erbauliche Worte, kalmierende Worte. Denken wir das gerade, wenn ich jetzt da morgen dann wieder mit dem Radl da vorbeifahre, dann ich, wenn der eine wieder ausschreit, dass ich dann eben etwas Erbauliches, Kalmierendes, Wohltuendes finde. Nicht nur Worte, vielleicht auch Briefe oder heute werden es WhatsApp-Nachrichten oder Postings, ja. Nicht ein megamäßig Keyboard-Warrior sein, sondern versuchen, hier wirklich zu beruhigen, zu segnen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ein sehr gescheiter Mensch hat mal folgende Geschichte erzählt. Da heißt es, zum Weisen Sokrates kam einer und sagte, höre Sokrates, das muss ich dir erzählen. Halte ein, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir gesagt sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Fragt der andere voller Verwunderung. Ja, guter Freund, lass sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch drei Siebe hindurchgeht. Das erste ist Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es jemandem erzählen und so. Aber sicher hast du es im zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, gut? Zögernd sagte der andere, nein, im Gegenteil, unterbrach ihn der Weise. So lass uns doch das dritte Sieb noch anwenden. Ist es notwendig, dass du mir das erzählst? Notwendig nun gerade nicht. Also, sagte lächelnd der Weise, wenn es weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belasse dich und mich nicht damit. Möglicherweise hilft dir das auch bei dir beim nächsten Mal, wenn du versuchst, irgendwie deinem Ärger schnell Luft zu machen, du vielleicht eine impulsive Persönlichkeit bist, dass du mal merkst, okay, hey, ist es wahr, ist es gut und ist es notwendig? Denn was sagt Gott schon zum Abraham? Ich will dich segnen, ich will Gutes in dein Leben hineinsprechen und du sollst ein Segen sein. Und das gilt übrigens auch für alle nachfolgenden Christinnen und Christen, auch hier in Mistelbach. Du sollst ein Segen sein. Gutes in das Leben von anderen Menschen hineinsprechen, Kalmierendes, Verbindendes, Wohltuendes sagen. Und Paulus spricht es im Galaterbrief, führt es noch ein bisschen aus, indem er sagt, in Kapitel 6, Vers 9 und 10, wir sollen nicht nur Gutes sagen, sondern wir sollen auch Gutes tun. Wir sollen im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur rechten Zeit werden wir ernten. Wir dürfen nur nicht ermatten, sondern meisten unseren Hausgenossen im Glauben. Ich habe das ganz spannend gefunden. Die Idee kam leider nicht von mir. Gerade deswegen finde ich sie aber auch wunderbar. Vor knapp einem, ja, vier Monate, glaube ich, hat eine Frau Zwillinge bekommen. Und ich habe zwei Kinder, die sind im Alter von, also 3 Jahre Unterschied. Und ich war damals eben auch Halbzeit zu Hause. Von daher hatte ich da ja entsprechend Ressourcen hier mitzuhelfen und habe auch ein bisschen einen Einblick bekommen, wie das denn so ist, wenn man so mit Kleinstkindern und Säuglingen zu tun hat. Wenn ich mir allerdings vorstelle, dass das Ganze in doppelter Ausführung hast und dann noch einen Bruder dazu, also sprich die Zwillinge, Zwillingsschwestern hatten auch noch, oder haben noch einen Bruder, der 3 Jahre ist, also hast quasi immer irgendwas zu tun, Tag, Nacht, 24/7. Da kam die Gemeinde auf die Idee, wir wollen die Susi einfach entlasten und ihr immer wieder Essen bringen. Und das heißt wirklich nur, dass wir teilweise einfach nur anläuten, das Essen hinstellen und dann auch wieder gehen, damit sie nicht bemüßigt fühlen, soll ich einen Kaffee machen, einen Kuchen backen, so alles das, was ich eben, glaube ich, bei eurer Gastfreundschaft dann so annehmen würde, dass man das nicht machen muss. Und wirklich hat das dann geschafft, nach 3 Monaten dann eben mit dem riesengroßen Kinderwagen und dem Simon an der Hand und dem ganzen Spielzeug und dem Krempel, was man da alles braucht für Kleinstkinder, da in den Gottesdienst das reinzuschieben. Und sie hat sich so bedankt für das Essen, das wir ihr vorbeigebracht haben. Und da haben wir gedacht, ja, hier konnten wir wirklich für diese Frau ein Segen sein und für viele andere Leute, die sie da so beobachtet haben und die das eben auch gesehen haben, wie sie da eben Segensempfängerin sein kann und dadurch einfach aufblühen kann. Das hat die Menschen da tief beeindruckt. Habe auch einmal ein Hühnergeschnetzeltes beigesteuert. Glücklicherweise ist die Susi auch Vertreter für Thermomix. Ist keine Schleichwerbung, also wer was anderes hat, auch gut. Ich finde es halt cool, ich brauche nur drücken und der sagt dann, was ich reintun soll und dann wird's. Ja. Also von daher konnte ich auch etwas Kleines dazu beisteuern und ich war eine kurze, gute Tat mit einer entsprechend großen Auswirkung. Ja, hat mir dann echt getaugt. Und ja, Petrus geht da eben weiter, indem er sagt, denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge. Kein böses Wort und keine Lüge verlasse seinen Mund. Er wende sich vom Bösen ab und tue das Gute und mühe sich um Frieden. Denn der Herr hat die Gerechten im Blick und für ihr Bitten ein offenes Ohr. Doch wer Böses tut, hat ihn immer gegen sich. Also ganz einfache Frage. Willst du gute Tage sehen? Willst du in Ruhe und in Frieden leben? Ich habe gehört, dass manche von euch eben von der pulsierenden Großstadt hier ins idyllische Weinviertel gezogen sind, um eben das schöne Landleben zu genießen. Also man möchte ja Frieden, gute Tage, das Leben genießen und in Frieden leben. Das kann ich ganz, ganz gut nachvollziehen. Und was sagt dann der Petrus? Kein böses Wort und keine Lüge sollen deinen Mund verlassen. Boom. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich hart. Ja? Vielleicht ist es in einer Metropole wie Wien durch die Masse an Menschen, die da zusammenleben, und die dadurch entstandene oder entstehende Anonymität ein bisschen einfacher, aber natürlich bei allem Respekt vor der formidablen Einwohnerzahl von Mistelbach bei 13.000 Persönlichkeiten, aber hier ist es natürlich, da redet jeder mit jedem, vor allem in die kleine Kastralgemeinde. Ich als Landei, also mein Kaff, wo ich herkomme, das hat stolze 753 Einwohner, seitdem ich nicht mehr da bin, halt nur mit 752. Also ich weiß, wovon ich da spreche. Und die sprechen halt negative Sachen, aber die sprechen natürlich auch über Dinge, die sie vielleicht verwundern, positiv beeindrucken und sagen, ja, boom, schau dir das an. Und eben für manche Nutznießer des Masseneremitentums, die gern so in der anonymen Masse untergehen, klingt das wie eine Horrorvision. Aber für euch Mistelbacher ist es eine riesengroße Chance. Die Leute reden über euch, was ihr so macht, was ihr tut, Sonntag am Vormittag, Sonntag am Nachmittag oder wie ihr dann im Sportverein, im Fischerverein, im Straßenverkehr, in der Schule mit euren Kindern, am Fußballplatz, wie ihr da miteinander umgeht oder mit anderen Menschen umgeht. Ja, und eben das Ergebnis eures Tuns, ob jetzt in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, bei der Blasmusik, im Sportverein, im Klassenzimmer oder Konferenzzimmer, ist eben genau das, dass wir eben Friedenstifter sein sollen, uns vom Bösen abwenden, das Gute tun und uns um den Frieden zu bemühen. Und Jesus sagt auch ganz deutlich in der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5, Vers 9 und fortfolgend, selig, glückselig sind diejenigen, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Also wir haben eine vermittelnde Rolle zwischen zwei Konfliktparteien, die wir einnehmen sollen. Nicht ein Siding up, dass wir das noch befeuern, sondern als Jesus-Liebhaber sollen wir hier versuchen, Knoten zu lösen. Und wer würde euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, das Gute zu tun? Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was vor Gott recht ist, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt also keine Angst vor ihren Drohungen und lasst euch nicht einschüchtern. Lasst vielmehr Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Doch antwortet freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Denn die Leute, euch dann etwas Böses nachsagen, werden sie beschämt, weil euer vorbildliches Leben mit Christus sie Lügen straft. Ich weiß nicht, wer diesen Mann kennt, ein sehr bekannter Wiener, Viktor Frankl, renommierter Neuropsychologe und Erfinder der Logopädie, ist mit seiner Frau und seinen Eltern am 25. September 1942 zuerst ins Ghetto Theresienstadt deportiert worden. Er war jüdischer Abstammung, sein Vater ist dort 1943, also ein Jahr später, gestorben. Seine Mutter wurde in der Gaskammer von Auschwitz ermordet, ebenso wie sein Bruder Walter. Seine Frau ist in Bergen-Belsen im KZ gestorben und Frankl ist am 19. Oktober 1944 von Theresienstadt auch nach Auschwitz gebracht worden und dann ins Außenlager Kaufering 3 bzw. Kaufering 4, ein Außenlager des KZ Dachau, also in der Nähe von München. Ist dann glücklicherweise zwei, drei Monate später dann von der US-Armee befreit worden. Und er hat geschrieben in seinem Buch, wo er das Ganze eben auch verarbeitet und trotzdem Ja zum Leben sagen, folgende Zeilen, die mich da sehr berühren. Er sagt, wenn Leben überhaupt einen Sinn hat, muss auch Leiden einen Sinn haben. Es kommt nicht darauf an, was man leidet, sondern wie man es auf sich nimmt. Das heißt, seine zentrale Erkenntnis war, dass man die schrecklichen Dinge eines Konzentrationslagers, diese inhumanen Bedingungen, die man sich überhaupt vorstellen kann, nur dann überleben kann, wenn man auch in diesen Dingen einen Sinn sieht. Und er beschreibt auch, dass diejenigen Häftlinge eine bessere Chance hatten zu überleben, wenn sie wussten, irgendjemand wartet auf sie, wenn sie sich von der Zukunft eine Vorstellung machen konnten und eine Hoffnung aufrechterhalten konnten in sich drinnen, in ihrem Herzen. Und das ist genau der Punkt, das ist genau der Knackpunkt, wo du ganz persönlich in deinem Umfeld Hoffnungsträger sein kannst, auch vielleicht in Konflikten drinnen, wenn wir von der Gesundheitskrise, von der wir vielleicht gerade herausgekommen sind, manche Medien meinen, wir gehen ja gerade wieder hinein, eine Finanzkrise, die wir ja jeder in seinen Börsen merkt, dass wir in den letzten Monaten das schmerzlich feststellen konnten, mussten, oder eine geopolitische Krise, jetzt nicht nur in der Ukraine, also quasi am Rande Europas, sondern eben auch im Nahen Osten. Wir haben definitiv Krisen, mit denen wir uns beschäftigen, die Menschen zum Nachdenken und teilweise auch in richtige Verzweiflung treiben. Und da können wir eine Hoffnung reinbringen, die über all diesen Krisen hinausgeht. Eine lebendige Hoffnung. Paulus schreibt es so: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich finde das so spannend, wenn Petrus hineinschreibt, wenn Menschen der ersten Generation an den Glauben zu Jesus Christus finden und dann keine 2, 3, 4 Jahre später nicht nur im Haushalt Probleme bekommen, wenn vielleicht der Hausherr noch nicht gläubig war, sondern auch von ganz von oben, wo sie eigentlich Schutz und Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit erwarten, ganz im Gegenteil, dass erleiden müssen, dass sie hier diffamiert werden, benachteiligt werden oder eben auch umgebracht werden. Und dann hier zu sagen, hey Leute, ihr habt eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Und genau über diese Hoffnung Auskunft zu geben, das ist eben auch unsere Möglichkeit, unser Auftrag, unser großer Schatz auch, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, hier Menschen von etwas zu erzählen, das über ihren Verstand hinausgeht. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, ich habe hier sogar 2 so Armbänder mit den 4 Punkten drauf. Ich habe immer gedacht, so quasi, wenn ich diese Armbänder trage, dann fragt mich jeder, du, was ist nach diesen Armbändern drauf? Das ist ganz gut das Evangelium erklärt. Also Gott liebt dich, wir sind aber getrennt von Gott, aber Gott hat eine Lösung durch Jesus Christus, der auf die Welt gekommen ist und für meine Schuld gestorben ist, kreiert. Und die Frage ist, was machst du mit dieser Message? Ehrlicherweise haben mich in diesen 8 Jahren, wo ich diese Bänder habe, genau 2 Leute angesprochen. Und eines davon war ein Kleinkind mit 3 Jahren. Nicht, dass ich das jetzt nicht auch nett finde, aber ich habe mir eigentlich viel, viel mehr erwartet. Und ich weiß nicht, ob dich schon viele Leute angesprochen haben auf dein Kreuz, das du vielleicht am Hals tragen hast oder im Ohr gesteckt hast oder so irgendwie. Allerdings merke ich, dass die Menschen immer wieder bereit sind, über das Evangelium zu reden. So war es eben gestern auch. Wir waren, in Vöcklabruck in Oberösterreich und wir haben uns ein bisschen so eben über Gott und die Welt unterhalten. Und genau das habe ich dann eben auch dem Wirt erzählt, weil er gefragt hat, ja, was macht ihr da? Tut ihr arbeiten? Und ich sagte, ja, eigentlich schon so ein bisschen was. Ja, was arbeitet ihr? Ja, wir sind alles Theologen, die sich eben über Gott und die Welt unterhalten. Aha, habe ich gesagt, ja. Die Frau hat das aber auch spitz gekriegt. Und die hat mich dann beim Frühstück dann noch einmal darauf angeredet. Ich habe gesagt, ja, hey, ich habe dann so gehört, von welcher Kirche seid ihr denn? Seid ihr katholisch, evangelisch? Wie kann man sich das dann so vorstellen? Ja, und so sind wir dann wirklich ins Gespräch gekommen und haben mir dann halt erzählt, so quasi über den Bund evangelikaler Gemeinden, der eingebettet ist in die Freikirche in Österreich, die wiederum dritte Flügel der Reformation ist und so weiter. Und sie sagt, weil sie waren nämlich vor 3 Wochen auch bei so einem Freikristen, der aus Norwegen gekommen ist und eine geheiratet hat vom Ort und der wohnt gleich dort unten. Und da ist er auch hergekommen und hat so gemacht bei mir.
Ich habe schon mitgemacht, ja.
Ja. Und ich habe das so mega spannend gefunden, weil er hat, hey, am Anfang habe ich gesagt, ja, wir reden über Gott und die Welt. Und der wollte auch, der hat alle Hände voll zu tun gehabt, weil jetzt fangen ja die Weihnachtsfeiern schon an und das war der Schwurzverein, da war es rappelvoll. Aber in der Früh, da hat er noch geschlafen, war sie dann da und hat das Frühstück hergerichtet. Und hat sich dann die Zeit genommen, mit uns da 10 Minuten, 4 Stunden zu plaudern und war bereits vorbereitet. Ja? Menschen des Friedens, die Fragen hatten, die schon bei einem war, der Jesus auch im Herzen hat und das als Anliegen weitergebracht hat, hier Friedensstifter, Segenspender zu sein. Ich möchte zusammenfassen. Was fordert uns Petrus auf? Zum einen sollen wir Segenspender sein. Das kann man als alles mit der Hand jetzt gut nachmachen. Segenspenden, Gutes ins Leben hineinsprechen, prüfen zuerst, ist das, was ich sagen will, ist es wahr, ist es gut, ist es erbaulich und notwendig. Gutes ins Leben hineinsprechen. Ein anderer Forscher, John Gottman, hat mal gesagt, 5-mal musst du etwas Gutes sagen, um eine Kritik anzuwenden. Dann ist es ungefähr ausgeglichen. Spannend. 5-mal etwas Gutes, 1-mal etwas Negatives. Die Frage ist, wo kannst du heute etwas Gutes in das Leben von einem Nachbarn, von einem Mitmenschen, einem Arbeitskollegen, beim Heiligen oder sonst irgendwo reinbringen? Petrus fordert uns heraus, auch wenn es uns vielleicht schwierig erscheint oder wenn es gerade für uns auch schwer ist, dass wir Friedensstifter sind. Peace. Ja. Warum? Selig sind die, die Frieden stiften, denn ihnen ist das Himmelreich. Ja? Da ist einfach ein reicher Lohn drauf, wenn wir hier eben nicht Partei ergreifen, um Dinge zu befeuern, sondern hier versuchen wirklich eben auch den Shalom reinzubringen, den göttlichen Frieden. Und wir dürfen Hoffnungsträger sein, fingers crossed, ja? Hoffnungsträger. Ja? Segenspender, Friedensstifter, Hoffnungsträger. Hoffnungsträger deswegen, weil, wie der Petrus sagt, dann, wenn du so lebst, wie Jesus es dir vorgelebt hat, dann werden andere Leute sehen, was da hier passiert, und dann werden die Lügen des Gegenspielers, des Satans, des Diabolos, des Durcheinanderwirblers entlarvt werden und Menschen werden zu Jesus finden. Ich möchte mit einem kurzen Beispiel enden. 1946 wurde eine Restaurantkette gegründet mit dem Namen Chick-fil-A. Der ursprüngliche, also der Begründer, Truett Cathy, hat das eben 1946 gegründet. Das war 4 Jahre nach McDonald's, aber immerhin 5 Jahre vor Burger King, mit einem ganz kleinen Restaurant. Ja, hat geheißen Dwarf House oder Dwarf, The Dwarf Grill in Atlanta. Und hat dann begonnen, weil es irgendwie gut gelaufen ist, und es war auch gerade die Zeit der Industrialisierung, des Aufbruchs und des schnellen Essens und so weiter, mehrere Filialen gegründet. Aber in den Zeiten von so aggressiven Kämpfen um Marktanteile und Platzierungen und so weiter haben viele Fastfood-Ketten nicht zurückgescheut, die Leute megamäßig auszubeuten, die dort arbeiten. 8 Stunden arbeiten, 10 Stunden arbeiten, 12 Stunden arbeiten, rund um die Uhr, 24 Stunden offen. Also vielleicht kennt ihr auch 7-Eleven, also quasi von 7 Uhr in der Früh bis 11 Uhr am Abend. Also für uns 2006 aus dem lieben, netten Österreich kommen mit den meisten Feiertagen Europas, dann auf einmal um 3 Uhr in der Nacht noch in ein Restaurant gehen zu können. Die Küche ist voll in Betrieb und jeder haut noch rein. Das war schon cool. Auf der anderen Seite haben wir gedacht, so quasi, wenn um 4 Uhr dann einer kommt und dich abkassiert, dann denkst du schon, bist du arg. Ja, stell dir vor, ich müsste das machen. Um 3 Uhr in der Früh da den Leuten ganz normal zu servieren. Und der Jewett Cathy hat gesagt, da mache ich nicht mit. Das mache ich nicht. Ja, ich möchte an Jesus Christus glauben, ich möchte mein Leben auf die Bibel gründen, und da heißt es, man soll den Sabbat halten. Und diesen Sabbat möchte ich auch all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gönnen, folglich ist am Sonntag Chick-fil-A zu. Und ausgedacht haben sie ihn, ja, der wird nicht lange überleben, mit so einer komischen Strategie, am Sonntag zu, wo die meisten Leute Zeit haben und ins Restaurant gehen können, da macht er zu, so ein Idiot. Der wird bald pleite gehen, der wird nicht exportieren können, der wird sich nicht am Markt halten. Heute allerdings ist Chick-fil-A mit 2100 Filialen führend unter den Top 5 der USA. Ja, natürlich, McDonald's ist noch viel, viel größer, aber trotz alledem. Ja. Und was cool ist aber, und ich meine, ihr könnt sie danach fragen, da bei einer autochthonen US-Amerikanerin, dass unheimlich viele Leute eben gerade deswegen, auch wenn sie mit Jesus gar nichts am Hut haben wollen, ja, aber sie wollen gerne dort arbeiten, weil sie wissen, am Sonntag habe ich frei. Und da denke ich mir, hey, einen mutiger Schritt, etwas zu tun, was Jesus uns aufträgt, selbst wenn es vermeintlich zu Beginn Nachteile bedeuten würde, aber am Ende schenkt uns einfach Jesus den Sieg. Und das möchte ich euch auch wünschen, bei dem, wenn ihr Segenspender seid, wenn ihr Friedensstifter seid und wenn ihr Hoffnungsträger seid, heute am Nachmittag, morgen in der Früh, wenn ihr in die Arbeit geht, oder heute, wenn ihr Schicht habt oder was auch immer, oder am Dienstag, wenn du Montag frei hast, vielleicht Friseur bist am Land, glaube ich, ist das vielleicht so, dass du am Montag frei hast. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ich wünsche euch da wirklich Gottes Segen. Danke fürs Zuhören, auch wenn es ein bisschen länger dauert.